Ich lese den Predigttext aus 2. Korinther 5, die Verse 10 bis 11 und 14 bis 21 aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.
Christoph Funk ist mein Name, ich bin Pastor von Erlebt und ich freue mich, dass ich heute den Abschluss machen darf in unserer Predigtreihe, das Kreuz verändert. Wenn du vor ein paar Tagen hier in Potsdam in der Zeitung gelesen hättest, dass ein Mann in einem eigentlich zugefrorenen See ertrunken wäre, dann wäre das für dich wahrscheinlich eine von, ich sag mal, relativ vielen Todesnachrichten gewesen, die man so in der Zeitung liest. Vielleicht hättest du sogar gedacht, wie dumm von ihm, selber schuld, immerhin haben doch alle öffentlichen Behörden davor gewarnt, dass das Eis nicht trägt. Wenn es aber so wäre, dass dieser Mann dein Mann gewesen wäre und er nur deshalb ertrunken ist, weil er dich oder deine Kinder aus dem See gerettet hätte, als unter euch das Eis eingebrochen ist, dann wäre diese Meldung über seinen Tod nicht irgendeine Meldung, sondern eine enorm bedeutende, für dich existenziell bedeutende Nachricht. Was ist eigentlich die Botschaft vom Kreuz? Also wenn wir sagen, das Kreuz verändert, meinen wir, was ist die Botschaft vom Kreuz, die verändert? Was ist das eigentlich, diese Botschaft, die uns verändern soll? Genau das. Genau das, was ich gerade gesagt habe in diesem Beispiel. Von außen betrachtet ist die Botschaft vom Kreuz etwas, das vor vielen, vielen Jahren Wanderprediger irgendwo in Israel, der viele Wunder getan hat, von den Römern gekreuzigt worden ist. Und von außen betrachtet ist das nichts Besonderes. Damals wurden viele Menschen gekreuzigt von den Römern. Das war nichts Besonderes. Es gab auch damals viele Wanderprediger. Aber wenn du die Bedeutung der Botschaft vom Kreuz wirklich erfassen möchtest, nämlich, dass Jesus das für dich getan hat. Und das ist das Entscheidende. Dann wird diese Schlagzeile in der Zeitung Die Welt zur Hauptnachricht deines Lebens. Um bei dem Bild zu bleiben, die Bibel sagt uns, wir alle, ohne Ausnahme, wir alle sind eingebrochen in das Eis. Das Eis unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott war nicht tragfähig genug, als dass es unsere Auflehnung gegen Gott, unsere Selbstsucht und die daraus erwachsenen Sünden hätte tragen können. Aber Gott selber ist auf das Eis gekommen, ist unter der Last deiner und meiner Schuld eingebrochen, um uns zu retten. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und diese Botschaft vom Kreuz verändert. Tobi und Renate, diese gute Nachricht hat euch gepackt und hat euch verändert. Ihr habt sie für euch angenommen und sie hat euch verändert. Vor 4 Jahren seid ihr bereit gewesen, hier hinzukommen nach Potsdam, wo noch nichts sichtbar war oder fast nichts sichtbar war. Ihr hattet andere attraktive Angebote, das weiß ich. Aber ihr seid gekommen in dem Vertrauen darauf, dass euer Leben Gott gehört und diese Botschaft es wert ist, hier in Potsdam verkündet zu werden. Und zwar mit einer Gemeinde, die ihr geholfen habt zu gründen, nämlich Erlebt. Die Botschaft hat euch verändert und sie hat euch so verändert, dass ihr jetzt bereit seid, wegen dieser Botschaft nach Cottbus zu gehen, um auch dort eine Gemeinde zu gründen, die diese gute Nachricht den Menschen in Cottbus nahebringen will. Die Botschaft vom Kreuz verändert. Stell dir mal vor, heute wäre der letzte Tag deines Lebens. Heute Abend wäre Schluss. War es dein Leben wert, gelebt zu werden? War es dein Leben wert, gelebt zu werden? Was für eine krasse Frage. Wer um alles in der Welt will beurteilen, ob mein Leben es wert gewesen ist, gelebt zu werden? Wer will das denn beurteilen? Ich selber? Meine Familie oder meine Freunde? Die Gesellschaft? Wenn du an so etwas glaubst wie Bestimmung, also so an, ich sag mal, eine unsichtbare Macht oder Kraft, die für dein und mein Leben in gewisser Hinsicht eine Art Zielvorgabe formuliert hat, dann könnte man die Frage auch anders stellen. Dann könnte man sie so stellen: Hast du das Ziel erreicht, für das dein Leben bestimmt war? Hast du das Ziel erreicht, für das dein Leben bestimmt war? Aber auch da, wer will die Frage beantworten? Wer kann sagen, was das Ziel für dein und mein Leben ist? Wer will dein und mein Leben beurteilen? Nun, Paulus und letztlich die ganze Bibel bezeugen, es gibt eine Instanz, es gibt jemanden, der dein und mein Leben beurteilen wird. Und das ist der lebendige Gott der Bibel. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich gemacht hat, der dir das Leben geschenkt hat. Der Erfinder des Lebens, der Erfinder von allem. Der vollkommen heilige Gott, der klar gesagt hat, was er für Maßstäbe hat, was er für ein Ziel für dein und mein Leben hat, nämlich, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind und haben und dass wir unseren Mitmenschen genauso lieben sollen wie uns selber. Das ist seine Zielvorgabe für dein und mein Leben. Und Paulus schreibt hier in den Versen 10 und 11, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Ich weiß nicht, wie du diese Verse hörst, aber ich habe diese Verse so gehört und sie verursachen bei mir in gewisser Hinsicht ein Unbehagen. Der Gedanke, von Gott beurteilt zu werden, finde ich, ist kein angenehmer Gedanke. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass du darüber wütend wirst. Dass in dir wie so eine Art Wut und Zorn entsteht, dass du sagst, wie kann er nur, wenn es ihn überhaupt gibt, wer gibt ihm eigentlich das Recht dazu? Ich kann diese Reaktion total gut nachvollziehen. Denn ich glaube, dass jeder von uns merkt, dass er vor Gottes Richterstuhl nicht gut wegkäme. Wenn alles offenbar wird und ich bekomme, was ich verdient habe, wer will denn da bestehen? Aber wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich Gott das Recht nicht absprechen, über mein Leben zu urteilen. Wenn es ihn gibt und er tatsächlich der Erfinder und Geber meines Lebens ist, dann hat er auch das Recht, mein Leben zu beurteilen. Aber das, was Paulus dazu bringt, jetzt diese Botschaft zu verkünden, die Botschaft vom Kreuz, ist nämlich genau das. Wir bemühen uns, sagt er, die Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Aber warum? Weil Paulus genau weiß, aus eigener Erfahrung, kein Mensch, weder der religiöseste, weder der hingegebenste, noch der gutherzigste, noch der schönste, der reichste, der mächtigste Mensch, egal was, kein Mensch kann von sich aus vor Gott bestehen. Wir alle werden schuldig gesprochen. Und deshalb brauchen wir einen Retter, der uns sozusagen vor Gott gerecht spricht. Das war die letzte Predigt, Tobi, die du gehalten hast. Wir alle brauchen diesen Retter, diesen Jesus, der uns gerecht spricht, weil wir aus uns heraus nichts zu bieten haben. Man kann es auch so sagen, unser Leben von uns aus hat nicht den Wert oder von dem Bedeutungsspektrum des Wortes hat nicht das Gewicht, die Bedeutung oder biblisch gesagt die Gerechtigkeit, die es vor Gott haben sollte. Wir alle verfehlen das Ziel, für das Gott uns Menschen bestimmt hat. Und Paulus weiß das. Und Paulus hat das selber erlebt. Und Paulus war selber so unterwegs. Und weil er weiß, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass dein Leben in alle Ewigkeit das Urteil Gottes unendlich wertvoll behält, dass dein Leben von Gott das gesetzte Ziel erreicht, das ist die Annahme der Botschaft vom Kreuz. Paulus ist davon zu 100% überzeugt. Und deshalb ist er darum bemüht, alle Menschen von dieser Botschaft zu überzeugen. Glaubst du der Botschaft vom Kreuz? Glaubst du das? Weißt du das, dass du diesen Retter brauchst? Dass du im Bild gesprochen eingebrochen bist ins Eis und du Jesus brauchst, der dich da draus zieht? Von dir aus, egal wie gut du bist, egal wie toll du bist, egal wie engagiert du bist, wird das nichts. Wenn du das glaubst, dann wird diese Botschaft dein Leben verändern. Wirklich? Ist es wirklich so, dass das Kreuz verändert? Wo hat es mich denn verändert? Wie sehr hat es denn die Menschen um mich herum verändert? Wo sehe ich denn Menschen, die dieser Botschaft Glauben geschenkt haben und deren Leben sich radikal geändert hat? Deren Leben mit Friede und Freude erfüllt ist, deren Charakter verändert worden ist. Die vorher geizig und knauserig gewesen sind, sind jetzt gastfreundlich und freigebig geworden. Die vorher ständig geflucht und gelästert haben, sind jetzt die segnen und loben. Wo haben sich denn Ehepartner wieder versöhnt? Und wo ist denn die Liebe gewachsen, weil die Botschaft des Kreuzes sie dahin verändert hat? Wo sind denn Süchte und Bindungen, schlechte Gewohnheiten und Verhaltensweisen überwunden worden durch die Botschaft vom Kreuz? Ich will ganz ehrlich sein, mich treibt diese Frage um. Warum verändert mich die Botschaft des Kreuzes so wenig? Warum verändert sie die Menschen um mich herum so wenig? Was hat die Botschaft vom Kreuz denn bei Paulus verändert? 4 Dinge nennt er hier. Seine treibende Kraft, seine Motivation im Leben ist die Liebe Christi geworden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Sein Lebensmittelpunkt ist Jesus geworden. Das dritte ist, seine Lebensrealität ist die neue Schöpfung Gottes geworden. Und das vierte, seine Berufung ist die eines Botschafters Gottes geworden. Paulus schreibt in Vers 14, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Die treibende Kraft im Leben von Paulus war nicht immer die Liebe von Gott und zu Gott. Nein, der hatte ganz andere Motive. Motive, die ihn sogar dazu gebracht haben, Christen umzubringen. Sie zu verfolgen, sie ins Gefängnis zu sperren. Es war Eifer, es war Hass, es war das Bestreben, selbstgerecht vor Gott dastehen zu können. Aus sich selbst heraus genug für Gott zu tun, dass Gott irgendwann kommen würde und sagen würde, Paulus, du bist einer meiner Besten. Das war seine Motivation. Aber die Botschaft vom Kreuz, die hat all diese Ambitionen von ihm durchkreuzt. Und sie hat sie ersetzt durch die Liebe zu Gott und von Gott. Mit welcher Motivation bist du unterwegs? Mit welcher Motivation geht ihr nach Cottbus? Mit welcher Motivation sind wir hier in Potsdam? Ist dir die Botschaft vom Kreuz so zu Herzen gegangen, dass die Liebe dein Hauptmotiv geworden ist? Und jetzt haben wir ein Problem. Wahrscheinlich würden die allermeisten sagen, meistens nicht. Ja und, was machen wir jetzt? Liebe kann man nicht machen, sondern Liebe muss entstehen, muss wachsen. Du kannst das Feuer der Liebe nicht an dir selbst entzünden, sondern du musst es an dem ewigen Feuer der Liebe Gottes entzünden. Und das heißt, schau auf das Kreuz. Denk über die Tat Jesu am Kreuz nach, immer und immer und immer wieder. Und dort siehst du die Liebe Gottes zu dir und zu allen Menschen. Und dann lass dein Herz von dieser Liebe Gottes immer und immer und immer wieder entzünden. Aber du bleibst nicht dabei stehen. Paulus schreibt in Vers 15, wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er, Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Ich soll nicht mehr für mich selbst leben? Hey, ganz ehrlich, wir kennen doch so gut wie gar keine Person, die nicht für sich selbst lebt. Wir leben doch in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in der jeder versucht, sein Leben so zu leben, wie er es will, so zu gestalten, wie er es will, koste es, was es wolle. Nicht mehr für mich selber leben? Für Jesus? Ist es nicht oft andersherum, dass wir Jesus in unser Leben bitten, wegen dem, was er für mich tun kann? Was Jesus für meine Finanzen tun kann, was Jesus für meine Gemeinde tun kann, was Jesus tun kann, damit ich meine Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben überwinde, damit er mir hilft, meine Ziele und meine Wünsche im Leben zu erfüllen. Unsere Vorstellung von Gott ist doch oft nicht mehr als die eines Dienstbotens, der die Unebenheiten unseres Lebens ausbügeln darf. Und ja, Gott kann und tut oft all diese Dinge. Warum? Weil er intensiv und segnend in dein und mein Leben involviert sein will und ist. Aber der Sinn meines Lebens ergibt sich nicht aus mir heraus. Der Sinn meines Lebens liegt nicht in mir. In unserem Verlangen danach, uns auf uns selbst zu konzentrieren, meinen wir oft, dass wir Gott lieben und ehren können, und zur selben Zeit uns selbst und unsere Agenda leben können. Aber wisst ihr, Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und damit sagt er nichts anderes. Du sollst den Sinn deines Lebens, die ultimative Erfüllung deines Lebens, von keiner anderen Instanz außer von mir erwarten. Von niemand in der Welt, von niemand außerhalb der Welt und auch nicht von dir selber. Nicht deine Kinder geben dir den Sinn deines Lebens. Nicht dein Lebenspartner, nicht deine Partys, nicht dein Geld, deine Karriere oder was auch immer, sei es gut oder schlecht. Sondern der Sinn deines Lebens soll einzig und allein in Gott bestehen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal ausgefüllt habt. Das kann mehr oder weniger hilfreich sein. Für mich war das ganz hilfreich. Dieser Test ist ziemlich gut darin, das Normalverhalten von uns Menschen zu messen. Also wie verhalten wir uns unter Normalbedingungen? Was sind unsere Bedürfnisse? Und was passiert, wenn man richtig Stress hat? Wie reagiert man dann? Und vorausgesetzt, man füllt diese Fragen ehrlich aus, was ich versucht habe, kommt da ein ganz gutes Ergebnis bei raus. Und es gibt eine Kategorie, die abgefragt wird in diesem Test und die heißt Freiheit und persönliche Unabhängigkeit. Meine Ergebnisse in dieser Rubrik sind, denke ich, typisch für unsere Zeit, extrem. Ich will und brauche ganz viel Freiheit, um so zu arbeiten und zu entscheiden, wie ich will. Ich brauche ganz viel persönliche Unabhängigkeit und wenn ich Stress habe, noch viel mehr. Ist es nicht so? Wir alle sehnen uns nach Freiheit, nach Unabhängigkeit von der Meinung anderer und gleichzeitig nach der Annahme und Anerkennung. Wir alle wollen Freude im Leben haben. Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach Liebe, nach einem Zuhause, nach etwas, wofür es sich zu leben lohnt, wo wir Vollgas geben können mit unseren Gaben und Stärken, was uns erfüllt, ohne dass es uns kaputt macht. Und Gott sagt, all das findet ihr bei mir. All das findet ihr bei mir, aber nicht in deiner Version. Nicht automatisch in der Verpackung deiner Ziele und Träume und Wünsche, sondern in meiner Version. Jesus hat gesagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verlieren wird, wird es finden. Und ist das nicht so? Ist das nicht auch die Erfahrung? Das, wonach du dich sehnst und was du versuchst, mit deinen Mitteln dir zu nehmen, bekommst du nicht. Du sehnst dich nach Freiheit und was du bekommst, ist Gebundenheit. Du sehnst dich nach Anerkennung und Annahme. Was du bekommst, ist den Zwang nach Performance. Wenn du dich an deine Vorstellung vom Leben, an deine Pläne und Wünsche klammerst, hast du keine Möglichkeit mehr, Gottes Vorstellungen und Pläne für dein Leben zu ergreifen, denn deine Hände sind bereits voll. Und ehe du dich versiehst, zerrinnt dein Leben wie Sand in deinen Fingern und du hast nichts. Es ist das Paradox des christlichen Glaubens, das, was uns Menschen von Natur aus so vorkommt wie ein Widerspruch. Aber es ist die Wahrheit. Wir finden nur dann Leben, echtes Leben, wirkliches Leben, erfüllendes Leben, wenn wir bereit sind, unser altes Leben mit Jesus sterben zu lassen. Im Johannesevangelium schreibt oder sagt Jesus, Johannes schreibt es auf, Kapitel 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, also sicher, sicher, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Stell dir vor, dieses Weizenkorn würde sagen, nein, ich will nicht sterben, ich will nicht in die Erde, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur so bleiben, wie ich bin. Es würde niemals Frucht bringen, niemals. Aber wenn es in die Erde gelegt wird und stirbt, aufgebrochen wird und etwas Neues daraus erwächst, dann bringt es viel Frucht. Jemand hat einmal gesagt, es wurden keine großen Fortschritte für das Evangelium erzielt von denen, die nicht bereit waren, ihr Leben aufzugeben. Es wurden keine großen Fortschritte für das Evangelium erzielt von denen, die nicht bereit waren, ihr Leben aufzugeben. Und wisst ihr was? Ich glaube, Wir müssen uns das als erlebt sehr zu Herzen nehmen. Denn das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch, dass das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, Fortschritte macht. In unserem Leben, in Potsdam, bei vielen anderen Menschen. Wir wollen doch sehen, dass das Reich Gottes hier in Potsdam und in Cottbus wächst. Dass Menschen die Botschaft des Kreuzes hören, annehmen und tatsächlich verändert werden. Bist du bereit, dein Leben aufzugeben, um Jesu willen und um des Evangeliums willen? Mein Leben aufgeben? Ich bin doch noch nicht mal bereit, eine Netflix-Serie aufzugeben, von der ich genau weiß, dass sie Gott nicht ehrt. Mein Leben aufgeben? Ich bin doch nicht mal bereit, ein bisschen Schlaf oder ein bisschen Freizeit aufzugeben, um Zeit mit Gott zu verbringen, um zu beten, um in seinem Wort zu lesen. Mein Leben aufgeben? Warum, meine Lieben, fällt uns das so schwer? Ich kann dir sagen, was bei mir der Grund ist. Und den schreibt Paulus hier. Weil mein Herz so häufig die Wahrheit vergisst, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Paulus schreibt, wir sind nämlich überzeugt, so schreibt Paulus, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und sie und zum neuen Leben erweckt worden ist. Bist du gestorben? Bist du gestorben? Wusstest du, dass in den frühen Jahren der Afrika-Mission, lange, lange her für uns, als Christen aus Europa nach Afrika gingen, um dort Menschen die Botschaft vom Kreuz zu sagen, wusstest du, dass zu dieser Zeit die Leute wussten, wenn sie nach Afrika gehen würden als Missionare, als Botschafter des Kreuzes, sie eine Lebenserwartung von 2 Jahren haben würden. 2 Jahre. Das wussten sie, 2 Jahre bevor die klimatischen, gefährlichen, hygienischen Bedingungen ihnen den Garaus machen würden. Und es ist eine dokumentierte Tatsache, dass viele dieser Missionare ihr Heimatland verließen, indem sie ihre persönlichen Sachen in einen Sarg verpackten, wohlwissend, dass ihr eigener Körper nach 2 Jahren in diesem Sarg zurückgeschifft werden würde. Und wir können zu Recht fragen, wann sind diese Leute gestorben? Und die Antwort ist die, bevor sie ihr Land verließen. Bist du mit Christus gestorben? Paulus schreibt, wir sind davon überzeugt, wenn einer gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Bist du mit Christus gestorben? Ja, die Botschaft vom Kreuz verändert, das Kreuz verändert, sie verändert deinen Lebensmittelpunkt von einem selbstzentrierten Leben, in dem alles immer und immer und immer nur auf dich bezogen ist, hin zu einem Christuszentrierten Leben, wo mehr und mehr und mehr alles auf ihn bezogen ist. Aber es verändert auch deine Lebensrealität. Paulus schreibt hier in Vers 16 folgende: Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn du zu Christus gehörst, dann hat etwas Neues begonnen. Du bist nicht mehr der Alte oder die Alte, sondern du bist neu gemacht. Du bist Teil einer neuen Realität. Und ich weiß, vieles davon, vielleicht auch das meiste davon, ist noch nicht sichtbar und an vielen Punkten auch noch nicht fühlbar. Aber diese neue Lebensrealität ist Realität und sie wird dir sozusagen zur Lebensgrundlage werden, von der aus du jetzt dein Leben lebst. Das Kreuz verändert deine Lebensrealität, aber es verändert noch etwas, deine Berufung. Während der Regierung von Ronald Reagan, ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch an diesen Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika erinnern könnt, ich kann es noch so gerade, war ein gewisser George Shultz Secretary of State. Ich musste das nachgucken. Das ist so ein bisschen was wie ein Außenminister und Innenminister. Also so ein paar Dinge von jedem hat er. Auf jeden Fall war er dafür zuständig für die Botschafter, die das Land aussendet. Und dieser George Shultz hatte in seinem Büro immer einen großen Globus stehen. Und wann immer neue Botschafter berufen wurden, um dann ausgesendet zu werden in ihr Bestimmungsland, mussten sie zu ihm zu einem Interview kommen. Und dann machte er jedes Mal mit ihnen einen Test. Und er sagte zu ihnen, gehen Sie doch mal bitte zu dem Globus und zeigen Sie mir Ihr Land. Identifizieren Sie das mal. Und dann gingen die da ganz brav hin, drehten den Globus und zeigten hier Indien, was auch immer, Deutschland und so weiter. Und einmal wurde ein guter alter Freund von dem Shultz zum Botschafter berufen und auch er wurde getestet. Aber im Gegensatz zu allen anderen ging er zum Globus hin, aber zeigte nicht auf sein Bestimmungsland, sondern zeigte auf die Vereinigten Staaten von Amerika und sagte, das ist mein Land. Und Shultz hat daraufhin allen neuen Botschaftern gesagt, wenn du in das Land gehst, zu dem du bestimmt bist, vergiss niemals, dein Heimatland sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Du bist da, in diesem Land, um uns zu repräsentieren. In dem gesprochen, was Paulus hier sagt, heißt das, dein und mein Heimatland, wenn wir zu Christus gehören, ist nicht mehr Deutschland, USA oder Rumänien oder ich weiß nicht, was wir sonst noch alles haben. Dein und mein Heimatland ist der Himmel, ist die Wirklichkeit Gottes. Und du und ich, wir sind berufen, seine Botschafter zu sein, da, wo Gott dich und mich hingestellt hat. Wo immer wir auch in dieser Welt hingehen, wo immer wir dienen, wo immer wir arbeiten, unsere Aufgabe ist es, Gott zu repräsentieren und seine Interessen zu vertreten. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das alles ist Gottes Werk in Vers 18. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten oder seine Botschafter, könnte man sagen, auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Weißt du, Gott hat dich und mich, jeden von uns, an einen besonderen Ort gestellt, an dem du berufen bist, sein Botschafter oder seine Botschafterin zu sein. Soziologen haben unsere Gesellschaft, weil sie sie besser verstehen wollen und analysieren wollen, in 6 unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Den einen Bereich, den Unterbereich unserer Gesellschaft, das ist der Bereich der Kunst und der Medien, der Massenmedien. Der zweite Bereich ist der Bereich von Wissenschaft und Medizin. Das dritte ist der Bereich von Kirche und Religion. Das vierte, Familie, Bildung, Erziehung. Das fünfte, Wirtschaft und Handel. Und das sechste, Politik und Verwaltung. Und jeder von uns gehört mindestens zu einem dieser, ich sage mal, Welten, Realitäten, in der wir uns bewegen, wo wir Fachwissen haben, wo wir mitreden, wo wir mitarbeiten, wo wir Teil von sind. Da, wo Gott dich hingestellt hat und wofür er dich begabt hat, das ist dein Missionsfeld. Das ist dein Feld, wo du Botschafter und Botschafterin Gottes bist und seine Interessen vertreten sollst. Und sein Auftrag ist eigentlich so simpel und eigentlich so genial. Du bittest an Christi statt, nehmt die Versöhnung an, die Gott uns anbietet. Ich bin davon überzeugt, mehr denn je, dass die Botschaft vom Kreuz verändert. Egal ob hier in Potsdam, in Cottbus, an der Uni, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie oder wo auch immer. Das Wichtigste ist aber, diese Botschaft wird nur dann verändern, wenn sie zuerst mich verändert hat. Wenn diese Botschaft mich verändert hat und ich weiß, ich habe keine Chance, aus mir heraus vor Gott zu bestehen. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus, der mir seine vollkommene Gerechtigkeit gibt, der die Sünde besiegt hat, der ihr die Macht genommen hat. Und ich nicht mehr für mich selber lebe, sondern für Christus, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn das mein Leben mehr und mehr und mehr und mehr erfüllt, ganz ehrlich, dann ist es nicht so wichtig, ob du nach Cottbus gehst, also für Cottbus ist es wichtig, ob du in Potsdam bist, ob du da arbeitest oder da arbeitest, sondern dann bist du da, wo du bist, Botschafter und Botschafterin Gottes. Und deine Umwelt kann sich verändern, weil du im an Christi Stadt rufst, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Die herausfordernde Frage am Schluss, glaube ich, ist die: Wirst du gehen? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir haben auf das Kreuz gesehen und ich danke dir so von Herzen dafür, dass dein Kreuz da ist. Was wären wir? Wir könnten nicht bestehen, aber durch dich sind wir vollkommen gerecht, geliebt, angenommen, begnadigt in alle Ewigkeit. Durch dein Kreuz, durch das, was du getan hast. Und Herr, unser Wunsch ist, dass diese Botschaft uns packt, dass wir nicht meinen, wir könnten nicht noch on top auf unsere Agenden aufropfen, sondern dass wir verstehen, wir leben nicht mehr für uns selber, sondern für dich. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du mir und uns die Gnade schenkst, dass wir diese Botschaft nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass sie uns immer wieder neu bedeutend wird. Dass sie uns verändert in den Details unseres Alltags. Und dann schenke, dass wir Botschafter sind. Botschafter und Botschafterin für dich und dass wir den Menschen um uns herum dieses Versöhnungsangebot von dir weitergeben. Mit Worten und mit dem, was wir tun. Amen.